HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Adelheid Kleiner am Mikrofon. Piano Potenz haben wir ihn getauft, unseren heutigen Studiogast hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Piano Potenz deshalb, weil man überall von ihm nur noch in der Superlative spricht. A major new pianist has arrived, schreibt zum Beispiel die New York Times über ihn. Ein herausragender neuer Pianist ist angekommen. Das klingt so, als käme er von einem fremden Stern. Hier sitzt er aber ganz geerdet mir gegenüber. Herzlich willkommen, Igor Levit.
Freue mich auch.
Welche Noten haben Sie gerade in der Tasche?
Oh, so einiges. Von Beethoven-Sonaten, die ich gerade spiele, über einiges an Kammermusik während meiner Reisen, die jetzt so anstehen, wie zum Beispiel eine großartige Neuentdeckung für mich, nämlich Karl Amadeus Hartmanns Klaviersonate, 27. April 1945. Ja, und sehr viel auch im Kopf.
Und woran arbeiten Sie gerade?
Naja, daran an dem Genannten und täglich an Beethoven und Bach. Bereite auch eine Uraufführung vor von Frederik Czewskis neuem Zyklus Dreams. In Auftrag des Heidelberger Frühlings und mir, worauf ich mich sehr freue, weil Frederik zu den mir wichtigsten Komponisten und Menschen gehört.
Ich habe mal geschaut, was in diesen Wochen so auf Ihrem Programm alles steht. Da ist zum einen ein Kammermusikabend mit der Bratschistin Tabea Zimmermann, dann ein weiterer Abend mit dem Oboisten Albrecht Mayer, Beethovens späte Klaviersonaten haben Sie gerade gespielt, ein Liederabend mit dem Tenor Simon Bode, die Diabelli-Variationen von Beethoven, zwei Beethoven-Klavierkonzerte, dann
Sie sind ja erst bei den nächsten 12 Tagen.
Genau, das ist so beeindruckend. Jetzt gehen wir ein kleines Stückchen weiter voraus. Bei der Schubertiade im österreichischen Schwarzenberg setzen Sie Ihren Zyklus mit den 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven fort. Jeden Abend ein anderes Programm. Wie weit schauen Sie denn in Ihrem Kalender eigentlich voraus?
Also, was Großprojekte angeht, und sicherlich ist der Zyklus der Beethoven-Sonaten ja mit das größte und umfangreichste Projekt, was man so irgendwie spielen kann als Pianist, da schaue ich schon sehr weit voraus. Also da weiß ich, dass ich in 3, in 4 Jahren dies und jenes machen werde. Jetzt natürlich überhaupt nicht bis ins letzte Detail, aber was Projekte angeht, und das ist mir weitaus wichtiger, als einfach zu sagen, ja, mein Kalender ist gefüllt bis, sondern was Projekte angeht, wo ich sage, das ist Repertoire, das sind Werke, die ich lernen, erarbeiten und spielen will, schaue ich quasi with no limits. Wenn auf dem Schreibtisch, und ich will das betonen, ist der Schreibtisch und nicht der Flügel, Stockhausens Klavierwerke liegen, dann ist mir das ehrlich gesagt egal, wann ich soweit bin, sie zu spielen. Hauptsache ich weiß, dass ich soweit sein werde, sie spielen zu können. Welche Arbeit das auch immer erfordern wird.
Und fast immer dabei ist Ludwig van Beethoven, stimmt
das? Ja, sowieso.
Der wird mich nicht los. Das ist Ihr ständiger Begleiter, der wird Sie nicht los.
Nein.
Wir wollen mal hören, was Sie so machen. Hier sind Sie nämlich nicht mit Musik von Beethoven, sondern von Johann Sebastian Bach. Dem haben Sie Ihr zweites Album gewidmet. Und wir hören aus der ersten Partita B-Dur, Bachwerkeverzeichnis 825, die Sarah Born mit Igor Levit. Igor Levit mit der Sarah Bond aus der ersten Partita B-Dur Bachwerkeverzeichnis 825 von Johann Sebastian Bach. Er hat seine Partiten ja eigentlich Klavierübung genannt. Das ist ziemlich irreführend, dieser Begriff.
Nein, die Klavierübung war einfach eine Sammlung von mehreren Bänden und Werken. Auch die Goldberg-Variationen sind Teil der Klavierübung, ist der letzte Teil der Klavierübung. Der dritte Teil zum Beispiel ist eine gigantische Sammlung von Werken für die Orgel. Mit Chorälen, mit einer irrwitzigen Präludium und Fuge. Und ich muss ehrlich gestehen, das ist mit mein Liebstes aus den Klavierübungen. Ich kann keine Orgel spielen, aber das ist wirklich unbeschreibliche Musik.
Mhm. Und ja. Klavier bedeutet in dem Fall auch alle Tasteninstrumente, die es damals gab.
Wie auch immer. Die Partiten. Und deswegen ist das ein solcher Sonderfall. Da tut Bach etwas ganz Außerordentliches. Er stilisiert jeden Satz, jeden einzelnen, so sehr. Er blickt so weit voraus. Und ist so frei im Umgang mit der Form, dass an sich das, was wir jetzt gehört haben, ist wahrscheinlich von allen Sarabanden der 6 Partiten noch die in Anführungszeichen klassischste, wobei auch die schon ihre Freiheiten hat. Wenn man etwas hört wie die Sarabande der 6. Partita, die hat im Grunde genommen mit einer klassischen Sarabande nichts mehr zu tun, sondern er ist so unabhängig und so frei, dass es im Grunde genommen kein Wunder ist, dass die 6 Partiten, was die Form der Klaviersuite angeht, das letzte Wort von Bach waren. Danach schrieb er zwar Werke wie zum Beispiel die französische Ouvertüre, nur ist die französische Ouvertüre zweifelsfrei eine Orchestersuite, sozusagen für das Tasteninstrument geschrieben, aber die große Idee ist die Orchestersuite, während wir bei den Partiten wirklich von Klaviersuiten sprechen. Und auch das italienische Konzert ist im Grunde genommen eine Art, ja, Violin-Concerto. Und diese Art der Progressivität und ja unbeschreiblichen Genialität in der Art und Weise, wie er mit den Formen umgeht, das macht die Partiten wirklich einmalig.
Ihr erster Musikwunsch ist genau diese Sarabande aus der ersten Partita B-Dur, diesmal aber gespielt von dem Cembalisten Andreas Steyer. Und Sie werden hören, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind 2 völlig unterschiedliche Welten. Andreas Steyer mit der Sarabande aus der ersten Partita B-Dur, Bachwerkeverzeichnis 825 von Johann Sebastian Bach. Igor Levit, das ist Ihr erster Musikwunsch. Mich hat ein bisschen irritiert, bevor wir uns kennengelernt haben, einen Satz zu lesen. Da sagen Sie, Sie spielen wenig Mozart, weil Mozart auf dem modernen Flügel problematisch ist. Warum dann also jetzt Bach?
Ach, ich wusste, das wird irgendwann auf mich zurückfallen. Es gibt Werke von Mozart, die ich gerne auf dem modernen Flügel spiele. Das Jeune Homme-Konzert gehört dazu, die C-Moll-Sonate gehört dazu, auch die C-Moll-Fantasie und einige andere Klavierkonzerte, die Lieder. Aber ich finde, die Klangmischung von einem modernen Orchester und einem modernen Flügel in den meisten Fällen problematisch, was einfach damit zu tun hat, dass wenn man hört, was ein Freiburger Barockorchester mit Mozart macht, was da instrumental passiert, das ist, ich gebe es einfach zu, ich bin einfach verdorben und das sehr gerne. So. Und was Bach angeht, hat das Ganze eine etwas andere Qualität, weil es zweifelsohne Werke gibt von Bach, wo ich sage, der moderne Flügel ist sehr problematisch und ich würde es nicht tun. Dazu gehören Werke wie die englischen Suiten, weil die englischen Suiten in bestimmten Sätzen etwas also wunderbar Perkussives haben. Sehr Cembalo-spezifisch geschrieben. Ich finde, die klingen einfach nicht schön auf dem Flügel. Während bei den zum Beispiel französischen Suiten, aber auch bei den Partiten, sind die Ausdrucksmöglichkeiten und die Art und Weise, wie Bach schreibt, so ausgeprägt, dass ich sage, es funktioniert nicht nur, sondern es klingt und spricht auf eine Art und Weise, dass das Instrument im Grunde genommen keine Rolle mehr spielt, sondern dass es seine eigenen wunderbaren Möglichkeiten entfaltet. Und sehr hin und her bin ich, was die Goldberg-Variation angeht. Weil ich werde diese Goldberg-Variation arbeiten und aufführen und spielen. Und ich stehe auch dazu. Das ist sowieso ein unbeschreibliches Werk. Aber ich sehe genau die Problematik eines Werkes, das so eindeutig für ein Zwei-Manual-Cembalo komponiert wurde. Und so eindeutig auch Vorteile mit sich bringt, wenn man in Freiheiten sozusagen zwei Manuale bedienen kann.
Setzen Sie sich manchmal an alte Instrumente?
Ja, aber nicht auf der Bühne. Für mich alleine.
Bach war da ja vielleicht selbst auch ganz pragmatisch, denn er hatte durchaus ein Interesse für die Neuentwicklung von Instrumenten und hat ja auch mehrfach Kompositionen umgeschrieben, die ursprünglich für ganz andere Instrumente
gedacht waren. Ja, das ist sehr interessant zu sehen, was es sozusagen im 19. Jahrhundert, vor allen Dingen im 20. Jahrhundert dann, was dann geschah mit Bachs Werken. Man nehme einen Namen wie Busoni, der viele Werke von Bach ja verlegt hat und umgearbeitet hat. Es ist ein Blick eines großen Musikers auf den größten Musiker und eine Verneigung. Und der heutige moderne Flügel stößt brutal an seine Grenzen.
Spinnen wir mal ein bisschen rum. Hätte Bach 100 Jahre später gelebt, wie hätte er seine Werke geschrieben? Was glauben Sie?
Ist mir egal.
Bach nennt man ja oft in einem Atemzug mit Glenn Gould. Hätten Sie mit dem über Bach sprechen können?
Gerne, aber mir ist das, was Glenn Gould getan hat, ja einerseits fremd und andererseits ist natürlich die Bewunderung und Verneigung grenzenlos. Anders wie zum Beispiel ich erst gestern eine Aufnahme gehört habe, wo er die drei Hinde mit Klaviersonaten spielt. Das ist einfach berauschend, sensationell.
Haben Sie denn unter den Pianisten irgendwelche Vorbilder, wo Sie sagen, das ist mein absoluter Gott?
Nein, ich habe kein einziges Vorbild, sondern es gibt unter den lebenden Musikern Persönlichkeiten, die als Mensch, als Musiker mich sehr prägen. Dazu gehört Andreas Steyer, dazu gehört Andras Schiff. Die Person, der Mensch, die Kommunikation, das Gespräch und dementsprechend auch das Musikmachen, das eine kann ich vom anderen nicht trennen.
Bevor wir darüber sprechen, wie Sie denn überhaupt zum Klavier gekommen sind, hören wir mal einen, der sich mit Bach 1989 an die Berliner Mauer gesetzt hat, und zwar den Cellisten Mstislav Rostropowitsch. Wir hören ihn jetzt nicht als Cellisten, sondern Sie haben was ganz anderes mitgebracht, Igor Levit.
Ja, ich habe mitgebracht einen Satz aus Modest Mussorgskis Zyklus Lieder und Tänze des Todes, gesungen von Galina Wischnewskaja, Rostropowitschs Ehefrau. Und Rostropowitsch dirigiert, ich glaube, das London Philharmonic Orchestra, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube, es ist das Philharmonische Orchester Gorki.
Da war ich ja ganz weit weg, um Gottes Willen. Und Galina Wischnewskaja singt das dritte Lied dieses Zykluses, Trepak, wo der Tod einen alten Mann trifft. Und bevor es diesen alten Mann mitnimmt, singt der Tod dem Mann diesen Tanz vor. Und die Art und Weise, wie sie singt, das, was sie da tut, geht über das reine Singen hinaus. Und das ist irrsinnig.
Die Sängerin Galina Wischnewskaja war hier zu hören mit einem Satz aus den Liedern und Tänzen des Todes von Modest Mussorgski. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Mstislav Rostropowitsch und dem Philharmonischen Orchester Gorki.
Sehen Sie mal, wie ich meine eigene Heimatstadt einfach mal ignoriere und ein Londoner Orchester hinzudichte. Eieieiei.
Nein. Gewünscht hat sich das mein Studiogast Igor Levit, heute zu Gast im Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Gorki, das weckt Erinnerungen gerade in Ihnen?
Eigentlich kaum.
Sie sind da bloß geboren?
Ich bin da bloß geboren, das ist, glaube ich, ganz gut ausgedrückt, ja.
Ihre Mutter war dort Opernkorrepetitorin?
Meine Mutter hat die Klavierabteilung im Konservatorium geleitet und hat viel mit Sängern gearbeitet, sehr viel mit Dirigenten auch gearbeitet. Und dieses Repertoire Opern, Ballett, Sinfonien rauf und runter gespielt. Jetzt habe ich mich gerade hier auf einem Drehstuhl runtergerutscht.
Rutscht gerade der Stuhl runter.
Moment, Sekunde bitte. So, jetzt.
Kommen wir wieder in andere Höhen.
Genau. Das war sehr witzig. Also, und hat dieses Repertoire gespielt. Und mit diesem Repertoire bin ich groß geworden. Die Neugierde, irgendwie mal ein Ballett aus dem Notenschrank zu holen und zu spielen, war immer sehr ausgeprägt. Ist bis heute so. Das Talent, die Noten dann wieder an den richtigen Platz zurückzustellen, ist leider
verloren
quasi
gegangen.
War nie da. Zum Leidwesen meiner Eltern. Aber aus diesem Fundus und von diesem Wissen und dieser Kenntnis habe ich natürlich enorm profitiert.
Hat Sie das eigentlich auch mal gereizt, ein anderes Instrument zu lernen?
Nein.
Beziehungsweise Sänger zu werden? Wenn Sie sagen, Sie lieben so diese uneitle Darstellung von Galina Wischnewskaja.
Nein, also professionell natürlich eh nicht. Es hat mich insoweit gereizt, weil ich einfach gerne mit Menschen kommuniziere, die anderes tun als ich. Unabhängig, ob das jetzt Musik ist oder Gastronomie, Politik, Journalismus, Schriftstellerei, ist mir egal. Aber ich kommuniziere sehr gerne und höre sehr gerne zu und lasse das sozusagen auf mich einwirken. Ich weiß noch, als Jungstudent habe ich mal gesagt, ach, wäre doch toll, so ein zweites Instrument Gesang. Aber mein Politiklehrer im Gymnasium, der für mich eine sehr prägende Figur war, hat schon recht gehabt, als er gesagt hat, meine Stimme klingt wie die eines Bierkutschers beim Singen. Und insofern habe ich das dann gut und gern auch gelassen.
Das heißt, das Klavier war schon immer Ihres. Im Alter von 3 Jahren haben Sie bereits angefangen.
Ja.
Das heißt, irgendwas muss Ihre Mutter richtig gemacht haben.
Sie hat eine ganze Menge richtig gemacht. Sie macht bis heute eine ganze, ganze Menge richtig. Obwohl wir uns sehr gerne reiben und sehr gerne diskutieren, auch gerne mal lautstark, kein Tag vergeht ohne Funken, ist meiner Mutter über die Jahre etwas ganz Wunderbares gelungen. Nämlich einerseits bilde ich mit ihr, ja, ich muss das so sagen, ein asymbiotisches Verhältnis. Wir sind wirklich sehr, sehr, sehr eng. Nur sie hatte von vornherein, als ich da mit 3 anfing, Klavier zu spielen, die Weitsicht zu sagen, ich bin seine Mutter und ich bin natürlich da, aber ich werde nicht diejenige sein, die ihn ausbildet. Es ist ungesund, wenn sein Bezugspunkt nur die Mutter bleibt. Und sie hat vollkommen recht. Und ich bin schon mit 13 alleine gereist. In den Süden gefahren, auf Kurse, in den Norden gefahren, zu Konzerten.
Blicken wir mal zurück. Sie sind 1987 in der Stadt Gorki geboren. Und ich glaube, im Alter von 9 Jahren, acht Jahren sind Sie mit Ihrer Familie nach Hannover gezogen, wo Sie auch heute noch leben. Wie haben Sie damals gesprochen? Russisch, Deutsch?
Na, als wir hierher kamen, natürlich Russisch. Wir sprechen auch in der Familie immer noch Russisch, aber die deutsche Sprache war für mich eine vom ersten Tag so intensive Liebesbeziehung, dass das Erlernen der Sprache sehr schnell ging und überhaupt die Literatur, dass mir das emotional sehr, sehr viele Türen geöffnet hat. Und dieser Umgang mit der Sprache, mit der deutschen Sprache, war vom ersten Tag an sehr, sehr wichtig und sehr ausgeprägt.
Sie haben sie auch in allen Facetten dann kennengelernt. Sie sind zum Mozarteum gegangen und haben
und da war ich auch, ja.
Hans Leigraf dort kennengelernt, dann wieder in Hannover bei dem Klavierguru Karl-Heinz Kämmerling, später wieder am Mozarteum bei Pavel Gililow. Wer hat denn Ihre Liebe zu Beethoven geweckt? Oder andersrum gefragt, seit wann schlafen Sie mit den 32 Klaviersonaten unterm Kopfkissen?
Seit John Elliott Gardiners Missa Solemnis.
Beethoven ist für Sie wie Wasser.
Das ist Dreh- und Angelpunkt des Repertoires. Aber schauen Sie, jeder Pianist von Verstand wird Ihnen sagen, Beethoven und Bach sind die Größten. Jeder Musiker von Verstand wird das wahrscheinlich sagen. Wenn Sie mich fragen, wann war so ein Point of No Return? So der Beginn, wo ich wirklich anfing, diesen Notentext zu lesen. Und nicht, was sagt mir mein Bauch, was in dem Text vielleicht stehen könnte, war Konzerterlebnis John Elliott Gardiner, Missa Solemnis. Unvergesslich.
Und was war das für ein Erlebnis?
Das ist seitdem mir das heiligste Musikwerk.
Können Sie das beschreiben? Warum?
Das ist schwer. Es ist eine solche Menschlichkeit und Ehrlichkeit und Demut und einfach das zum Niederknien komponierte Benediktus.
Ich habe mal geschaut, Sie sind jetzt 27 Jahre alt. Beethoven war 27 Jahre alt im Jahr 1797. Das war kurz vor der Jahrhundertwende, kurz nach der Französischen Revolution. Was glauben Sie, wo hat er sich befunden im Alter von 27 Jahren? Was ging da in dem vor?
Ich weiß nicht, wo er sich befunden hat, das ist spekulativ. Eines aber ist ganz klar. Und das ist ein Thema, das für mich im letzten Jahr immer mehr Bedeutung gewonnen hat und für mich immer größer wird. Beethoven war ein Musiker und ein Künstler, der auf sehr klare und pointierte Art und Weise Position bezogen hat, politisch und gesellschaftlich. Der Musik komponiert hat als Interpretation seiner Gegenwart und nicht einfach abstrakt, ich schreibe mal Musik. Und da muss man nicht gleich Fidelio und Eroica hinzuziehen, sondern er hat sein Innerstes und sein Hier und Jetzt in Musik interpretiert. Bach hat Position bezogen. Haydn hat sich, wenn man jetzt mal ganz ketzerisch sagt, hat sich bei Esterhazy einsperren lassen, um größtmögliche finanzielle Freiheit zu haben, um alles zu tun, was er wollte. Schumann hat Position bezogen. Frescobaldi hat Position bezogen. Die Avantgardisten in den 60er Jahren, 1960, 50, haben sowieso politisch Position bezogen. Bob Dylan hat Position bezogen. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen über Bob Dylan und da schreibt der Autor einen ganz wunderbaren Satz und sagt, die Menschen haben in den 60er Jahren beim Hören von Dylan, Beatles, Seeger, Guthrie, Stones etc. Musik im Radio gehört nicht als Teil einer irgendwo separaten Wirklichkeit. Und das halte ich für ganz, ganz zentral. Und das kann man jetzt auf Beethoven verwenden.
Kommen wir mal auf die 32 Sonaten von Ludwig van Beethoven, die Sie alle spielen, Igor Levit. Das heißt, Sie kennen...
Die ich gerade lerne. Kommt doch.
Es heißt ja nicht umsonst, diese 32 Sonaten seien das Neue Testament der Musikgeschichte. Als Beethoven die erste Sonate geschrieben hat, da war er, glaube ich, 25 Jahre alt. Bis zur letzten, dem Opus 111, vergehen dann 25 Jahre. Das ist eine Zeitspanne, da hat sich wahnsinnig viel getan. Nicht nur bei Beethoven selbst, auch in der Geschichte und für die Musikgeschichte. Können Sie das beschreiben? Welche Veränderungen hat das mitgebracht?
Also anhand der Sonaten ist das natürlich sehr umfangreich. Wir erleben die Entwicklung von einer, sagen wir mal, klassischen viersätzigen Sonate zu total freier Form. Aber für ihn hat sich natürlich unbeschreiblich viel getan, der mit der ersten Sonate rausgeht und sagt, das bin ich. Und so viel ist da drin und es gibt ja keine einzige Schwache unter den 32 Sonaten. Und natürlich ist sozusagen die Freiheit und das Vorausschauen bei den Spätwerken enorm. Schon in Opus 106, in der Hammerklaviersonate, sie ist so apokalyptisch. Und wo die Hammerklaviersonate einen mit einem Schlag ins Genick alleine lässt, lässt ja Opus 111 in totaler Transzendenz, in Schönheit in die Welt hinaus.
Wenn Ludwig van Beethoven hier mit uns am Tisch sitzen würde, was würden Sie denn fragen?
Das ist interessant. Wahrscheinlich gar nichts. Ich weiß es nicht. Es ist so hypothetisch. Also Sie könnten ja auch gleich genauso fragen, wenn Ludwig van Beethoven hier säße, die Aufnahme hören würde von mir und sagen würde, das ist alles Blödsinn. Was würden Sie dann sagen?
Denken?
Es wäre mir egal. Ich würde wahrscheinlich gar nichts sagen, sondern einfach anschauen und mir ganz viel in die Hose machen.
Ich glaube, Sie hätten sich gut verstanden. Hätten Sie denn in der Zeit selbst gerne mal gelebt?
Ach, weiß ich nicht. Ich bin altmodisch, sagen wir es mal so, weil ich einfach das Handwerk sehr liebe. Und das ist etwas, was heute so ein bisschen verkommt. Aber ob ich damals in der Zeit gelebt hätte, ne, ich glaube nicht. Ich finde die Zeit schon ganz gut, in der ich lebe, trotz aller Nachrichten, die einen so jeden Tag begleiten.
Wagen wir mal den Schritt von Beethoven zu Eminem. Das ist Ihr nächster Musikwunsch, Igor Levit.
Ja, vollkommen richtig.
Warum haben Sie sich das gewünscht?
Weil ich ihn für einen großen Meister seines Fachs halte. In jedweder Form, in Formen der musikalischen Form des Textes. Ja, es ist sehr grenzwertig, auch brandgefährlich vielleicht sogar. Nee, es ist überhaupt nicht brandgefährlich. Der Mann erzählt aus seiner Gegenwart. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I
can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stay.
HR2-Kultur, die Sendung Doppelkopf, haben Sie eingeschaltet. Heute am Tisch mit dem Pianisten Igor Levit. Herr Levit, haben Sie in Ihrer Freizeit Zeit, auf Konzerte von anderen zu gehen?
Ich bin sehr gerne unterwegs, ja, ja, klar. Ich bin vor allen Dingen sehr gerne unterwegs, was die Oper angeht und versuche, so viele Uraufführungen von neuen Werken zu hören, wie es mir die Zeit erlaubt. Dann packe ich mir meinen Rucksack und fahre dann gerne Nachtzug und fahre dann irgendwo hin, höre mir das an und fahre wieder zurück. Das mache ich ganz gerne, ja.
Ich habe gelesen, für Beethoven haben Sie 32 Kilo abgenommen. Für Beethoven oder mit Beethoven?
Darf ich direkt sein? Das ist der größte gequirlte Mist, den irgendwer sich aus der Nase gezogen hat. Ganz ehrlich, das ist, irgendein Kollege wollte irgendwie lustig sein und wollte sozusagen mal irgendeinen Satz schreiben, wo die Zahl 32 zweimal vorkommt. Ist totaler Käse. Ich habe sehr viel Sport gemacht und habe tatsächlich über 30 Kilo an Gewicht verloren. Das in irgendeiner Form mit den 32 Beethoven-Sonaten in Verbindung zu stellen, ist also so gequirlter Mist, das ist mir ehrlich gesagt irgendwie jedes Kommentar wäre da zu viel.
Na, wir könnten das jetzt noch multiplizieren in ungeahnte Höhen. Aber was haben Sie denn dann für einen Sport gemacht, um 32 Kilo abzunehmen oder 30, wie
bevor
auch
ich
immer?
Bevor ich das sage, noch ein kurzer Satz dazu. Das ist eine Erfindung und ein Blödsinn. Und ich kriege dann so einen Satz zu hören von Freunden wie, das hast du doch gar nicht nötig, sowas in die Welt zu setzen. Naja, das mal dazu.
Also dann korrigieren wir das ganz schnell an dieser Stelle. Was haben Sie denn für einen Sport gemacht?
Ich bin ein Bekannter von mir in Hannover hat ein kleines Fitnessstudio, wo, wenn er die Tür aufmacht und das Ding voll wird, sind da 5, 6 Leute drin. Und dann bin ich einfach da hingegangen, habe gedacht, jetzt nehme ich ab. Und war da einfach jeden Abend. Und bin gelaufen, dann bin ich sehr gerne schwimmen gegangen und habe einiges umgestellt. Und das waren tatsächlich seinerzeit über 30 Kilo, die ich verloren habe. Mittlerweile sind es nur noch 26, weil ich ein paar wieder draufgelegt habe. Das kennt man ja. Aber die Motivation dafür hatte mit dem Klavierspiel gar nichts zu tun. Ich war auch, bevor ich diese 30 Kilo verloren habe, ein sehr glücklicher und gesunder Mensch. Ganz anders daneben.
Sie haben Franz Liszt für eine Reportage auf Reisen begleitet. Streuen wir mal noch so ein Gerücht in die Gegend. Können Sie was darüber erzählen?
Das war 2011 und wurde ich gefragt, ob ich bereit wäre, bei einer Dokumentation mitzuwirken, mein Liszt. Das war ganz interessant, weil Liszt gerade vielleicht seit einem oder zwei Jahren für mich überhaupt eine Rolle gespielt hat. Und dann aber eine sehr große. Vorher war mir Liszt so verhasst wie... Ja, da kann ich auch irgendwie ein kleines Kind davon überzeugen, Blumenkohl zu essen. Es funktioniert einfach nicht. Es war das Letzte, was ich spielen wollte. Und dann irgendwann war dann plötzlich Liszt für mich doch enorm wichtig. Auch da gab es ein Konzerterlebnis wie so eine Art Point of No Return. Das war Christian Thielemanns Aufführung der Faust-Symphonie in Dresden. Dieser Film entstand in einer sehr wichtigen Zeit für mich, weil sich eben vieles verändert hat, auch privat. Und die Woche, in der wir gedreht haben, war eine ganz schlimme. Ich werde nie vergessen, wie wir am 11. März losgefahren sind, das war ein Tag nach meinem Geburtstag. Und ich glaube, an dem Tag oder am Vorabend ist Fukushima in die Luft gegangen. Und ich weiß noch, wie das ganze Team, die Kameramänner und der Regisseur und der Produzent und ich, wir hatten ein sehr enges Zusammenleben in diesen 10 Tagen, an diesem Koma See saßen und unser Telefon und unsere Smartphones nicht aus der Hand legen konnten, weil es so, ja, herzzerreißend war, was da geschah. Und das die ganze Woche über. Ich habe dann zu Hause angerufen, weil in der ARD dann ein Bericht lief, wo ein älterer Herr auf einem Fahrrad saß, das abgebrannt war bis auf das Letzte. Und am Hinterrad auf den Speichen war ein DIN-A5-Zettel mit Tesafilm dran geklebt, wo Worte drauf standen, auf Japanisch. Und dann hat der Journalist gefragt, was da auf dem Zettel denn steht. Und dann hat er gesagt, sein ganzes Hab und Gut sei verbrannt und er hat gar nichts mehr und das ist alles unter Wasser, es war ja diese furchtbare Flut. Und er habe seine Ehefrau verloren und da er keine Fotos mehr hat, hat er die Beschreibung auf diesen Zettel geschrieben und fährt einfach rum und sucht sie. Und das war furchtbar, das zu sehen. Und dann habe ich zu Hause angerufen und habe meinen Eltern gesagt, ich möchte jetzt eigentlich exakt am liebsten nach Hause. Ja. Und dann hat meine wunderbare Mutter so großartig reagiert. Es ist das Beste, was sie überhaupt machen konnte. Hat sie gesagt, wenn du nur eine Minute zu früh ankommst, bevor die Reportage zu Ende ist, dann brech dir die Tür nicht auf. Du hast dein Leben zu leben. Es ist gerade für alle schlimm, aber du bleibst da. Ist alles gut. Und dann war ich wieder sozusagen mit beiden Füßen auf dem Boden. Aber das war für uns alle diese Woche furchtbar.
Und auf diese Weise sind Sie den Spuren Franz Liszts gefolgt?
Ja, wir sind einfach durch bestimmte Orte gefahren und haben Städte besucht, wie Bellagio, wie das Kloster in Rom, wo er dann gelebt hat. Und ja, und haben einfach uns unterhalten.
Gibt es für Sie eigentlich so besondere Orte, wo Sie sagen, da in dieser Kathedrale, da muss ich unbedingt mal Bachs Partiten spielen?
Nein.
Oder? Wie ist das denn überhaupt, wenn Sie...
Es gibt Orte, in die ich gerne reisen möchte, ja, aber nicht konzertabhängig.
Wie ist das denn überhaupt, wenn Sie Abend für Abend woanders hinkommen, neue Leute treffen, ein neues Programm spielen? Dann gibt es den Moment, man betritt die Bühne, konzentriert sich auf die 88 Tasten, geht in die Musik. Spürt man da, heute ist irgendwie ein grandioser Tag, heute wird das genial?
Ui, ja, das gibt es. So ab Beginn. Habe ich schon ein Gespür dafür, wo geht's dann hin. Aber es gibt so Tage, wo ein Konzert auch rettet. Also ich habe auch Tage erlebt, wo ich wirklich nahe dem völligen Abbrechen war und dachte, ich kriege doch keinen Ton auf der Bühne gespielt. Dann bin ich zur Probe gegangen, habe gespielt. Ich weiß noch, es gab mal ein Konzert, da ging es mir einfach nicht gut, hatte viele Gründe. Und dann gab es eine Orchesterprobe. An dem Tag habe ich eine furchtbare Nachricht bekommen, die ja mit einer großen Enttäuschung verbunden war. Und dann habe ich eine Probe gespielt, wo ich wirklich dachte, ich fange gleich wieder mit dem Studieren an. Ich konnte keine C-Dur-Tonleiter irgendwie geradeaus auf die Tasten bringen. Und habe dann meinen besten Freund angerufen und habe gesagt, weißt du was, ich glaube, das wird nichts. Das ist alles schrecklich, ich kann gar nichts mehr, die Hand macht nichts mehr mit. Und dann haben wir lange gesprochen und nach diesem Gespräch und sehr viel Schokolade, sehr viel Schokolade, leckere Schokolade, war das dann eines der großartigsten Konzerterlebnisse überhaupt. Insofern kann man das nie irgendwie voraussagen. Ich freue mich wie ein Kleinkind auf jedes Konzert, aber ich freue mich genauso einfach, ja, ich lebe einfach sehr gerne. Und das eine bedingt das andere.
Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung. Mir bleibt noch zu sagen, Igor Levitz, dass Sie demnächst in Frankfurt zu Gast sind und zwar mit dem HR Sinfonieorchester unter der Leitung von Andrew Manzi im Mai 2015 in der Reihe Barock Plus. Dann werden Sie das Klavierkonzert D-Moll von Johann Sebastian Bach spielen. Ich freue mich sehr darauf. Spätestens dann sehen wir uns wieder. Ihr letzter Musikwunsch ist auch von Bach.
Das ist der Eröffnungssatz der H-Moll-Messe. Kyrie eleison. Das entbehrt jedes Kommentars. Und in einer wundervollen Aufnahme mit dem großartigen Bach-Kollegium Japan unter Masaki Suzuki.
Das war die Sendung Doppelkopf, heute am Tisch mit Igor Levit. Und danke fürs Zuhören, sagt Adelheid Kleine.